die Vernichtung des Faschismus mit seinen Wurzeln, der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Dass dieser Schwur der befreiten Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald bis heute aktuell bleiben würde, hätte wohl damals im April 1945 wenige geglaubt. Und damit herzlich willkommen zu einer besonderen Radiosendung, denn wir befinden uns heute hier an einem ganz besonderen Ort in Erfurt, am Erinnerungsort Topf und Söhne, die Ofenbauer von Auschwitz, einem Täterort. Die Atmosphäre und die Stimmung hier ist bizarr, doch es geht um lebendige Erinnerungen. Sie hören in der folgenden Stunde eine Radiosendung mit Beiträgen von Schülerinnen und Schülern des Königin-Luise-Gymnasiums in Erfurt. Doch wie kam es dazu, dass 13 Schülerinnen und Schüler eine Woche lang in die Rolle von Journalisten und Radiomachenden geschlüpft sind? Darüber spreche ich jetzt mit Rebecca Schubert. Sie ist pädagogische Mitarbeiterin am Erinnerungsort Topf und Söhne und mit Andreas Kubica, Journalist und Medienpädagoge. Hallo Rebecca. Hallo Andreas.
Schönen guten Abend, hallo.
Wer hatte denn diese Idee? Das ist ja nun nicht selbstverständlich, dass also an einem Erinnerungsort Radio gemacht wird.
Ja, die Vorgeschichte ist relativ schnell erzählt. Den konkreten Anlass, uns mit den Überlebenden des Holocaust zu beschäftigen, hat uns Eva Puschtei geliefert. Als sie vor etwa einem Jahr hier im Erinnerungsort war und an der Lesung aus dem Buch über die Firma Topf und Söhne teilgenommen hat. Am Ende stand sie auf und sagte, ja, ihre Verbindung zu Topf und Söhne ist die, dass ihre Familie, ihre engste Verwandtschaft in den Öfen von Topf und Söhne verbrannt wurde. Und das war für uns der Anlass zu sagen, ja, wir wollen eine Gegenperspektive zu den Dokumenten, die oben in der Ausstellung gezeigt werden, schaffen. Nicht, dass die Dokumente nicht aussagekräftig sind, aber wir wollten mit der Perspektive der Überlebenden einen weiteren Punkt deutlich machen. Und
ja, und dann ging es los und dann sind ja die Ideen gesponnen worden. Ich erinnere mich, dass ja das eine lange Vorlaufzeit war. Kann man sowas machen? Kann man Schülerinnen in dem Alter zwischen 14 und 19 überhaupt mit dem Thema konfrontieren und dann sagen, sie machen eine Radiosendung draus? Ist ja auch ein Experiment, oder?
Ja, in der Tat, es ist ein Experiment. Aber für uns war es wichtig zu fragen, ja, was denken denn die Jugendlichen heute darüber? Und was haben Sie Ihrer Generation, den Mitmenschen, was haben Sie dazu zu sagen? Und da kam relativ schnell die Idee, das mit Radio Frei zusammenzumachen. Aber in der Tat, die Vorlaufzeit, die war ziemlich lange, auch fast ein Jahr.
Ja. Und dann eine Woche, die viel zu schnell wahrscheinlich vorbei ist. Andreas, du bist Journalist und Medienpädagoge, hast mit vielen Jugendgruppen schon gearbeitet, aber nicht immer zu so einem schweren Thema, oder?
Nee, also das war wirklich auch was Besonderes diese Woche, weil man ja wirklich auch, ja, man musste schon darauf aufpassen, wie man es macht und in welchem Rahmen man die Sachen umsetzt. Es ist sonst eher freier, oder was heißt freier, aber spielerischer. Man muss bei diesem Thema natürlich auf viele Sachen achten.
Ja, obwohl ich den Eindruck hatte, dass die Stimmung gut war. Ich fand, die waren unheimlich gut informiert, rein geschichtlich. Die waren motiviert und hatten auch am Ende trotzdem Freude an der Arbeit, oder?
Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Die Woche hat super funktioniert. Die Schüler und Schülerinnen waren wirklich alle auf ihre Art motiviert und engagiert und haben ein enormes Wissen auch eingebracht schon in diese Woche. Das hat mich wirklich vom ersten Tag an fasziniert.
Mich hat es auch begeistert und man muss natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, es ist eine kleine Premiere, es ist ein Auftakt, es soll weitergehen und wir fiebern natürlich alle dieser Sendung entgegen und ob es dem Publikum, was hier ist, auch gefällt und den Leuten, die es hören, ob es ankommt. Das ist also der Auftakt einer weiteren Reihe und Serie.
Ja, also es wird erstmal weitergehen mit einem ähnlichen Seminar, das wir an der Uni Erfurt, also die Rebecca und ich, an der Uni Erfurt machen im Rahmen des Berufsfeldes. Da ist der Schwerpunkt dann eher auf der aktuellen Dimension oder mehr. Das wird sich nennen Arbeit und Verantwortung. Und da geht es speziell auch um aktuelle Wirtschaftsbezüge und alle Themen, wo man eben heute seiner Verantwortung gerecht werden muss. Jetzt diese Woche war ja durch die Zeitzeugen eigentlich klar definiert, weil so eine Chance hat man eben auch nicht immer.
Ja, und das war natürlich eine ganz besondere Woche durch die Zeitzeugen, zu denen wir gleich kommen. Danke erstmal Rebecca und Andreas. Der Erinnerungsort Topf und Söhne, die Ofenbauer von Auschwitz, wurde 2011 eröffnet. Dem vorausgegangen ist eine jahrelange Diskussion um diesen Ort. Aber wie bekannt ist eigentlich dieser Täterort und woran denken die Erfurter Passanten, wenn sie Topf und Söhne hören? Das haben Anja Kraji und Sophia Schröter herausgefunden.
Schlimme Sachen.
Naja, das war ja nicht in Ordnung gerade, gell?
Das war natürlich eine ganz furchtbare Sache. Aber Topf und Söhne kann man ja heute nicht mehr vergleichen mit damals, was damals gewesen ist. Da haben ja alle Leute die Augen verschlossen davor.
Sagt mir gar nichts.
Was ist das?
Gedenkstätte, die jetzt existiert in Weimarischer Straße wieder. Man hat sich viel eingesetzt dafür, dass es wieder existiert.
Und ich halte es für Pflicht für jeden Erfurter Bürger, dass er sich das mal anguckt.
Ich habe dort gearbeitet, da war eine Lehrwerkstatt für Maschinenschlosserlehrlinge und zu der Zeit war ich in der Lehrwerkstatt, das war gleich nach dem Krieg. Da durfte aber davon nicht gesprochen werden.
Ich bin schon mal vorbeigefahren.
Dieses Werk für die KZ-Öfen, irgendwie sowas?
Ja, ich weiß, dass Zupf und Söhne Verbrennungsöfen hergestellt haben, einen ganz geringen Prozentsatz davon für KZs. Ansonsten war Topf und Söhne ein Wirtschaftsunternehmen.
Mit Topf und Söhne, das ist gut, wenn sie kochen können.
Ich verbinde mit Topf und Söhne Traurigkeit, Schmerz, Ungerechtigkeit,
Faschismus.
Nazi-Deutschland.
Tja, die Vergangenheit.
Ja, offenbar.
So schlimm, wie das alles gewesen ist, muss ich Ihnen aber eins dazu sagen, wenn es die Firma, die das ja nun ein Ofenbau war, nicht gemacht hätte, hätten es andere gemacht.
Ich habe da nicht gelebt. Ich bin froh, dass sie heute die Zeit nicht, heute nicht da ist.
Ich war schon mal dort. War sehr interessant.
Ich wohne da direkt um die Ecke.
Die wesentliche Perversität, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat, wie man einen Verbrennungsofen konstruiert, der kontinuierlich arbeitet.
Ich verstehe das nicht, wie man sowas machen konnte, weil die Leute, wie man aus verschiedenen Quellen ja weiß, die dort gearbeitet haben, genau wissen, was hergestellt wurde und für was. Und die auch teilweise die Öfen mit nach Auschwitz geliefert haben. Und ich der Meinung bin, dass es hätte jemand auffallen sollen und dass auch die Angestellten sich da hätten gegen wehren müssen.
Eine Woche lang als Journalistin, als Journalist arbeiten, mal nicht zur Schule gehen, aber trotzdem was lernen, das ist eigentlich toll. Und ich weiß nicht, wie es für Paula Hilpert und Sophia Hofer war. Die beiden sind jetzt hier bei mir. Sophia, war das spannend für dich oder war das wie ganz normaler Unterricht?
Nein, also es hat sich auf jeden Fall total vom Unterricht auch abgehoben, weil man auch mehr Praxis hatte. Es stand nicht die ganze Zeit jemand vorne und hat einem was erzählt, sondern man hat selber recherchiert, man hat selber Gespräche geführt und ja, schon allein dadurch wurde das Wissen ganz anders vermittelt auch.
War es ja nur nicht reine Wissensvermittlung, sondern es ging ja auch darum, handwerklich was zu lernen. Ihr wart plötzlich Redakteurinnen und Redakteure, musstet mit der Technik arbeiten, schon eine krasse Herausforderung, oder?
Ja, also da ich teilweise auch schon in der Schülerzeitung aktiv bin und war das jetzt nicht eine ganz neue Erfahrung, aber auf jeden Fall Radio und das mit dem Schneiden war schon neu und ja, ist auf jeden Fall eine Bereicherung, auch zu wissen, wie eine Radiosendung entsteht, wie das alles organisiert ist und teilweise auch, was da für einen Stress oder für einen Druck manchmal dahinter steht, um das rechtzeitig fertig zu bekommen.
Oh ja, der Druck. Paula, bist du auch aufgeregt?
Natürlich, klar. Also ja, natürlich. Es ist das erste Mal. Im Gegensatz zu Sophia habe ich keine Schülerzeitung-Erfahrung. Also ich bin vollkommener Neuling auf dem Gebiet und ja.
Trotzdem sind Beiträge fertig geworden. Ihr habt es irgendwie noch geschafft, kurz vor knapp. Was war die größte Herausforderung in der Arbeit, als Redakteurin, als Journalistin zu arbeiten?
Das eigene Werk wieder zu kürzen. Wir haben, besonders unsere Gruppe, hat heute noch an dem Beitrag gearbeitet. Und für uns war wirklich einfach am Ende zu sagen, okay, das muss raus, das ist zu lang. Also dieses, was man ganz normal in dem Beruf findet.
Also ganz normal in dem Beruf findet, das ist aber, glaube ich, für die Kollegen auch schwer, in der Kürze Dinge darzustellen, die ja so komplex sind. Und ihr habt euch mit der Geschichte der Firma Topf und Söhne beschäftigt und hättet wahrscheinlich stundenweise Sendungen machen können. Herausgekommen ist ein Beitrag, der 6 Minuten geht und den hören wir jetzt. Ein Beitrag über die Geschichte von Topf und Söhne.
Stets gern für Sie beschäftigt. Dieser Schriftzug fällt als erstes auf, wenn man das Gelände des Sorbenweg 7 betritt. Zum Eingang führt ein Weg aus schwarzem Kies. In der 3. Etage angekommen, befinde ich mich unmittelbar in einem ehemaligen Zeichensaal. Rechts von mir steht eine historische Zeichenmaschine. Isis nannte sich das Modell. Isis, wie die altägyptische Göttin, die jeden unter ihren Schutz nahm, der etwas Gutes für die Menschen tat. Welch bösartige Ironie. Denn was ein Mann an diesem Arbeitsplatz konstruierte, war alles andere als gut oder brauchbar für die Menschheit. Im Gegenteil, es war ein Werkzeug für die industrielle Massenvernichtung zur Zeit des Nationalsozialismus. Hier, am Fenster mit Ausblick zum Eddersberg, wo sich ehemals das Konzentrationslager Buchenwald erstreckte, wurden die Öfen für dieses Lager sowie das Vernichtungslager Auschwitz entworfen. Der Zeichensaal, in dem ich mich gerade befinde, gehört zum ehemaligen Verwaltungsgebäude des Familienunternehmens Topf und Söhne. Anfang des 20. Jahrhunderts war die Firma in erster Linie für ihre Mälzerei und Speicherbauanlagen bekannt. Den internationalen Erfolg verdanken sie ihrer Firmenideologie, direkt auf die Kunden zugeschnittene Produkte herzustellen und die Aufbau- und Wartungsarbeiten zu garantieren. Heute erinnert das Gebäude an die Beteiligung im Holocaust. Vergilbte Dokumente zeugen im Erinnerungsort vom Auftrag bis zur Fertigstellung der Verbrennungsöfen für Auschwitz und Buchenwald. Man fragt sich, wer hat von dem Geschäft mit dem Tod anderer Menschen gewusst? Wer hat es unterstützt? Und vor allem, warum hat man sich überhaupt erst auf Geschäfte mit der SS und den damit verbundenen Regime eingelassen?
Nachdem die Brüder Ernst und Ludwig Topf 1935 die Geschäftsleitung übernahmen, forderte die SS 4 Jahre später im Zuge der Rüstungsbestimmungen Verbrennungsöfen für eigene Krematorien in den Konzentrationslagern. Hierbei spielte ein Mann mit dem einfachen Namen Kurt Prüfer eine besondere Rolle. Als einziger Ofenbauingenieur machte er das Entwerfen dieser Krematorien zu seinem Spezialgebiet.
Kurt Prüfer kam 1891 zur Welt und wuchs am Neuen Rhein, ganz in der Nähe seines späteren Arbeitsplatzes, auf. Sein ehrgeiziges Streben nach Erfolg und Karriere zeigte sich bereits in den wiederholten Bewerbungen bei Topf und Söhne. Erst nach dem 3. Anlauf wurde Kurt Prüfer schließlich eine Stelle als Zeichner angeboten. Trotz des niedrigen Lohnes nahm er das Angebot in dem Unternehmen an. Ab da versuchte Prüfer immer und immer wieder Anerkennung für seine Leistungen als Ingenieur zu erlangen. Diese Sehnsucht erfüllte sich mit dem wachsenden Interesse der SS für immer schnellere und bessere Verbrennungsöfen. Zu Anfang seiner Laufbahn als Ofenbauingenieur konstruierte Kurt Prüfer Einäscherungsöfen für städtische Krematorien, welche dafür sorgten, dass die Särge nicht verbrannt wurden, sondern sich in der erhitzten Luft selbst entzündeten. Diese ehrenvolle Art der Einäscherung sollte sich von der massenhaften Verbrennung von Tierkadavern unterscheiden. Prüfer setzte sich entschieden in der Öffentlichkeit dafür ein, dass bald in jedem städtischen Krematorium die speziellen Öfen verwendet wurden. Umso erschreckender ist es, dass sein beruflicher Ehrgeiz dazu führte, seine eigenen moralischen Grenzen zu überschreiten. Das Konzept der Muffelöfen, die Sie bis heute unter anderem in Buchenwald besichtigen können, erlebte eine Metamorphose von Einäscherungs- zu menschenverachtenden Verbrennungsöfen.
Nachdem die Einäscherungskammer gut rotwarm, ca. 800 Grad ist, können die Leichen hintereinander in die beiden Kammern eingefahren werden. Sobald die Leichenteile vom Scharnottenrost nach der darunterliegenden Ascheschräge gefallen sind, müssen diese mittels der Kratze nach vorn zur Ascheentnahmetür gezogen werden. Hier können diese Teile noch 20 Minuten nach dem Verbrennen lagern. Dann wird die Asche in den Aschebehälter gezogen und zur Abkühlung beiseite gestellt. Zwischendurch werden neue Leichen in die Kammer nacheinander eingeführt.
Vergangen war das Ansehen der Totenruhe. Indem Prüfer nun die Toten nicht mehr vom Feuer trennte, lenkte er den Schwerpunkt seiner weiteren Arbeit weg von der ehrenvollen Totenbestattung und konzentrierte sich auf eine schnelle und leistungsstarke Verbrennung der anfallenden Leichenberge. Die SS war begeistert von seinen Produkten. Und Prüfer hatte seine Passion gefunden. Geschäftsmäßig und emotionslos spricht er in seinen Briefen über die Pläne, noch leistungsstärkere Öfen zu entwerfen.
Ich gab an, dass zurzeit 3 Stück 2 Muffelöfen mit einer Leistung von 250 je Tag in Betrieb seien. Ferner werden jetzt im Bau 5 Stück 3 Muffelöfen mit einer täglichen Leistung von 800. Zum Versand kämen heute und in den nächsten Tagen die von Mogilev abgezweigten 2 Stück 8 Muffelöfen mit einer Leistung von je 800 täglich.
250? 800? Dass es sich bei diesen Zahlen um tote Menschen handelt, scheint irrelevant. Hier zählt nur das Geschäft. Wie jeder andere Auftrag auch, durchliefen diese speziellen und strengst geheimen Bestellungen den ganz normalen Produktionsvorgang. Von der Kalkulation des Angebotes in der Verwaltung hin zu der Herstellung in den Werkstätten über das Verpacken in der Versandabteilung und dem anschließenden Versenden mit der Bahn. Am Ende wird alles in der Buchhaltung in Rechnung gestellt. Wer glaubt, dass das Geschäft mit den Verbrennungsöfen auf Druck der SS abgewickelt wurde oder ein finanzieller Vorteil daraus hervorging, liegt falsch.
Der Umsatz in diesem Firmenzweig betrug nicht einmal 3%. Und Angst vor Konsequenzen musste die Geschäftsleitung ebenso wenig haben. Ein Konkurrenzunternehmen in Stuttgart verweigerte die Zusammenarbeit mit der SS. Ohne Folgen produzierten diese noch bis in die 70er Jahre hinein. Auch können die Direktion,
Kurt Prüfer sowie andere Mitarbeiter von Topf und Söhne sich nicht damit entschuldigen, sie hätten nicht gewusst, wofür die SS jene Sonderanfertigungen nutzte. In zahlreichen Briefen und Notizen werden die Nutzungen klar benannt. Es waren immer eigene Monteure der Firma vor Ort. Durch seinen engen Kontakt mit der SS war Kurt Prüfer häufiger Besucher am Schauplatz des Verbrechens. Er beobachtete, wie ausgezehrte Häftlinge seine Endlösung aufbauten. Berührt haben ihn diese Eindrücke kaum. Wieder am Arbeitsplatz angekommen, machte Prüfer sich gleich eifrig daran, neue Öfen zu konstruieren, die noch mehr Menschen zur gleichen Zeit verbrennen konnten.
Kurt Prüfer. Seine Motive sind nicht neu und auch in der heutigen Gesellschaft noch anzutreffen. Doch um seine Ziele Ruhm, Geld und Anerkennung zu erreichen, ging er über Leichen.
Das war eine Recherche von Paula Hilpert, Sophia Hofer und Florian Funke. Circa 280 Schülerinnen und Schüler aus ganz Thüringen trafen auf 11 Zeitzeugen. Das war am 26.01.2012 im Thüringer Landtag. Und zwei von ihnen sind jetzt hier, David Gösslinghoff und Florian Funke. Florian, das war was ganz Besonderes, oder? Hat dich das auch sehr beeindruckt?
Allerdings ja, es war sehr beeindruckend, mit den Zeitzeugen persönlich über das damals Geschehene zu sprechen. Und auch es war sehr beeindruckend, diese Kraft und auch diese Lebendigkeit zu erleben, mit der die Zeitzeugen von ihren doch sehr schrecklichen Erfahrungen berichten.
Trotz des hohen Alters habe ich das Gefühl, dass sie so vital waren und so lebendig. Ging es dir auch so?
Allerdings ja, diese Lebendigkeit im Sprechen und auch diese Fähigkeit, das erlebte Grauen durch Worte stark auszudrücken, war sehr hervorstechend.
Was mich dann auch beeindruckt hat, ist, dass die ja in dem gleichen Alter waren, als sie deportiert wurden, in die Lager kamen, wie du jetzt bist. Du bist wie alt?
Ich bin 17.
17, also, ja. Manchmal sogar noch jünger. Das ist eigenartig, oder?
Allerdings, ja. Es ist schon so, dass die Verbindung von heute zu damals für die Jugend schwer zu schaffen ist. Es ist für uns kaum vorstellbar, ohne Handy, ohne Internet zu leben. Und damals, diese schrecklichen Zustände, ist schon einfach schwer vorzustellen. Deswegen ist es wichtig, mit den Zeitzeugen darüber zu sprechen, um aus dem Geschehenen lernen zu können.
David, ihr seid ja eine der letzten Schülerinnen und Schülergeneration, die das noch erleben können, weil die Zeitzeugen immer älter werden, irgendwann nicht mehr diese Reisen auf sich nehmen können und dann eben auch irgendwann sterben. Du bist also einer der letzten Schüler, die das noch miterleben. Es ist komisch, oder?
Ja, eigentlich schon, aber ich finde, man sollte trotzdem das Wissen, was die Zeitzeugen einem geben, nicht vergessen, sondern auch möglichst auf Tonbändern oder Filmmaterial aufheben und auch später noch weiterhin zeigen.
War das eine Motivation für dich, bei dem Projekt mitzumachen und das zu bannen, auf Band zu bannen, aufzunehmen und zu bearbeiten?
Ja, eine von vielen, ja.
Wie war die Arbeit für dich? Das ist ja nun ein sehr emotionales Thema, ein hartes Thema. Wie bist du damit umgegangen? Trotzdem, du hast dich ja vorbereitet, du warst inhaltlich sehr fit, hast dir die meisten Fragen in der Runde gestellt.
Mach mal die Frage, bitte. Ich weiß.
Wie das für dich war, das schwere Thema doch zu bearbeiten. Also du warst ja relativ gut vorbereitet, hast dich vorher eingelesen und dann waren da irgendwie 50 Schüler und du warst der Einzige, der gefragt hat. Muss man ein bisschen Mut haben, oder?
Ja, also ich hatte einfach irgendwann die Fragen, ich hatte versucht, mich in die Lage der Zeitzeugen zu versetzen. Dadurch, glaube ich, hatte ich mich eigentlich relativ gesehen gut vorbereitet.
Dann kommen wir mal zu den Zeitzeugen, denn ihr habt recherchiert und wir fangen an mit Gerd Schramm. Gerd Schramm wurde 1928 als Sohn eines Afroamerikaners und einer Deutschen in Erfurt geboren. 1944 lieferte ihn die Gestapo als sogenannten politischen Mischling ersten Grades in Buchenwald ein. Wie dieser Überlebenskampf sein Leben verändert hat, fragten David Gösslinghoff und Gregor Hörr.
Ja, wie hat das mein Leben verändert? Das Einzige, was für mich die Zeit Gutes gebracht hat, ich bin sehr hart geworden. Mich schmeißt so schnell nicht mehr vom Schlitten. An und für sich bin ich ein Mensch geblieben, wie jeder andere auch.
Gerd Schramm wurde 1928 in Erfurt geboren. Er ist Sohn einer Erfurterin und eines Afroamerikaners und ist selbst farbig.
Wie ich mich gefühlt habe, wenn sie eine Herde Sperlinge haben und mitten in der großen grauen Sperlingsherde sitzt ein weißer Sperling,
sagte Gerd Schramm über seine Rolle in der damaligen Gesellschaft. 1935 verabschiedeten die Nationalsozialisten die Nürnberger Rassegesetze. Damit definierten sie, wer zur Volksgemeinschaft zählte und wer nicht. Als 14-Jähriger kam er wegen seiner Hautfarbe vom einen Gefängnis ins andere. Mit 15 wurde er in das Konzentrationslager Buchenwald verschleppt. Nur ein Jahr vor Kriegsende.
Ich kam nach Buchenwald, nachdem ich das Quarantänelager im kleinen Lager hinter mir hatte, kam ich ins Kommando Steinbruch. Körperlich, na, ziemlich runter. Und aus dem Kommando haben mich dann politische Häftlinge herausgeholt und in ein Kommando gebracht, wo ich nicht so schwer arbeiten musste und wo ich überleben konnte. Und die haben mir das Leben gerettet. Wenn die sich nicht um mich gekümmert hätten, wäre ich nie wieder aus dem Lager rausgekommen.
Nach der Befreiung schlug Gerd Schramm sich mit verschiedenen Jobs durch und gründete ein Taxiunternehmen, das später eines seiner vier Kinder übernahm. Heute lebt er in Brandenburg, aber denkt nach wie vor an das, was er sich damals geschworen hat.
Ich habe in den Schwur vom Buchenwald mitgemacht, den 21.000 nach der Selbstbefreiung geleistet haben. Und dort heißt es, nicht zu ruhen, bis der letzte von diesen Banditen sich vor den Gerichten der Völker verantwortet hat und ihnen kein Gewehr mehr zu geben, wieder auf der Bildfläche zu erscheinen und die Menschheit erneut ins Unglück zu stürzen.
Naftali Fürst hat die Shoah überlebt. Er lebt heute in Erfurts Partnerstadt Haifa in Israel. Als Kind war er in Auschwitz und Buchenwald. Seine Eindrücke haben Paula Gorka und Juliane Schulz zusammengefasst.
Naftali Fürst wurde im Dezember 1932 in Bratislava geboren. Der Slowake wurde wegen seines jüdischen Glaubens im Alter von 10 Jahren zusammen mit seinem Bruder und seiner Mutter in ein Arbeitslager getrieben. Die drei wollten so lange wie möglich in der Slowakei bleiben, weil sie genau wussten, was mit den Juden passierte, die nach Auschwitz-Birkenau gebracht wurden. Die Familie wurde ohne ihren Vater aufgegriffen. Die Kinder konnten deshalb vorgeben, Mischlinge zu sein und so die Zeit im slowakischen Arbeitslager verlängern.
Die Nationalsozialisten griffen jedoch 2 Jahre später auch Naftalis Vater während eines Partisanenkampfes auf und brachten ihn in dasselbe Lager, in dem auch der Rest der Familie inhaftiert war. Als die Lüge ihrer arischen Herkunft aufflog, stellte die SS die Familie vor die Wahl, sie entweder noch am selben Tag nach Auschwitz zu deportieren oder sofort zu erschießen. 3 Monate nach ihrer Ankunft in Auschwitz, im Dezember 1944, müssen sich die 2 Brüder auf den Todesmarsch nach Buchenwald begeben, da die Rote Armee bereits im Anmarsch ist.
Von den über 50.000 Häftlingen überlebten den Todesmarsch nur etwa 1/3. Vollkommen entkräftet kamen sie in Buchenwald an. Auch Naftali war am Ende seiner Kräfte. Er hustete, fieberte und litt Höllenqualen. Nach einem Krankenhausbesuch in Buchenwald gelangte er durch glückliche Umstände in ein sicheres Versteck im Lagerbordell.
Und am 11. April ist das Buchenwaldlager befreit worden. Und ich bin befreit worden in dem Bordell in Buchenwald. Was ist passiert? Dass ich habe schon gesammelt für meinen Bruder Schokolade und Brot. Ich möchte das bringen zu ihm, zu dem Kinderblock. Aber ich bin hinausgekommen von dem Bordell und gegangen zum Kinderblock. Und man hat mir gesagt, dass mein Bruder ist am 10. Abend, 12 Stunden vor der Befreiung, weggetrieben vom Buchenwald. Und er war noch einen Monat in Waggonen, in offenen Waggonen. Und er war ganz kaputt. Aber er hat es auch überlebt.
Naftali Fürst stand seiner Befreiung mit gemischten Gefühlen gegenüber. Er war glücklich, dass er den Holocaust überstanden hatte, andererseits auch traurig und hilflos, weil er nicht wusste, was mit seiner Familie geschehen war.
Ich kann auch sagen, dass von meiner Familie, meine enge Familie, mein Vater, Mutter, mein Bruder und ich, wir waren alle 4 in Konzentrationslagers. Zum Letzten waren wir alle 4 in verschiedenen Konzentrationslagers. Und alle 4 sind wir überlebt. Alle 4 sind wir nach Hause gekommen. Wir sind die einzige Familie von ganz Tschechoslowakei, dass so etwas passiert hat.
Bianca Silber, Theresa Brandt sprachen mit der 1925 geborenen Auschwitz-Überlebenden Eva Puschtei. Und wie man, glaube ich, hören kann, waren sie sehr beeindruckt von dieser starken Frau.
Am 26. Januar besuchte Eva Puschtei das Königin-Luise-Gymnasium in Erfurt. Bevor die selbstbewusste, mutige und ausdrucksstarke 86-Jährige selbst erzählt, liest Sophie Eckenstaller aus Evas Autobiografie Die Seele der Dinge. Eva Puschtei wurde am 22. Oktober als Eva Fahidi in Ungarn geboren. Unter diesen Mädchennamen schrieb sie ihre Lebensgeschichte, die sie ihrer ermordeten Familie widmet. Heute lebt sie in Budapest. Nach 3 Tagen Fahrt im Fiebergong, ohne Wasser, in drückender Hitze, kam sie am 1. Juni 1944 in Auschwitz-Birkenau an. An der Rampe von Birkenau wurde sie von ihrer Familie getrennt, die gleich nach der Ankunft ermordet wurde.
Wer Auschwitz-Birkenau überlebt hat, hat 2 Leben. In dem Leben danach ist Auschwitz-Birkenau immer gegenwärtig, in jedem Augenblick, tief innen, im Körper und in der Seele. Wenn man dort seine Wurzeln hat, wo Eltern, Großeltern und Verwandte begraben sind, dürfte ich Birkenau nie verlassen haben. Schon oft kam mir der Gedanke, dass ich sie im Stich gelassen habe. Mein richtiger Platz wäre dort bei ihnen, bei ihrer Asche im Birkenauer Sumpf. Woran man sich nicht gewöhnen kann und was ich auch nicht vergessen will, sind die erlittenen Erniedrigungen. Ein Häftling ist eine Nummer. Er trägt sie an seiner Kleidung, er hat keinen Namen, kommt aus dem Nichts, geht ins Gas, hat keine Vergangenheit und keine Zukunft. Je größer der äußere Druck, desto stärker der innere Widerstand. Wir blieben trotz allem Menschen, trugen das Haupt aufrecht, hielten das Essbesteck wie zu Hause, wuschen uns täglich und putzten uns die Zähne. Wir sprachen korrekt und zivilisiert miteinander und wir vertrauten und achteten einander und glaubten an unsere Zukunft. Deshalb haben wir das Lager überlebt. Deshalb sind wir zurückgekommen.
Im Gespräch mit Schülerinnen und Schülern der 11. Klassen schildert Eva Puschter ihre Erinnerung.
Wenn man einmal als Häftling in Auschwitz gewesen war, kann man von Auschwitz-Birkenau nie im Leben loswerden. Es ist im Nacken, es ist in den Fingerspitzen, in den Haaren, überall.
Von Birkenau wird Eva Puschter in ein Außenlager von Buchenwald deportiert, wo sie Zwangsarbeit in einer Granatenfabrik verrichten muss. Auch dort erlebt sie Angst, Erniedrigung durch die Aufseher und Hunger. Während ihrer Gefangenschaft mit den anderen Frauen konnte sie hautnah miterleben, wie stark ein fester Glaube sein kann.
Ich weiß nicht, ob wir die ganze Zeit lang, die 8 Monate lang gedauert hat in Stadtandorf, ob wir 4-mal überhaupt Fleisch gesehen haben. Und diese sehr, sehr frommen Mädchen mit diesem riesigen Hunger haben das Fleisch nicht gegessen, weil sie wussten, dass es kein koscheres Fleisch ist. Und ihr Glauben hat ihnen diktiert, dass sie das nicht essen dürfen und sie haben es ausgehalten. Und das finde ich wunderschön. Ich rate jedem, einen festen Glauben an etwas zu haben. Das gehört dazu, dass man überleben kann.
Direkt im Anschluss an die circa einstündigen Zeitzeugengesprächen befragte Henny Ulrich und Jonas Unger die Schülerinnen und Schüler nach ihren Eindrücken.
Also ich fand es sehr schön und ich finde es eine passende Erweiterung zum Geschichtsunterricht, weil man eben einen tieferen Einblick bekommt, was diese Leute dort gefühlt haben.
Wir finden ja kaum noch solche Leute, die uns über sowas so detailliert und so gut berichten können. Leute, die das miterlebt haben, die dann aus eigenen Erfahrungen sprechen, die Sachen sagen können, die vielleicht nicht niedergeschrieben wurden, die auch in keinem Protokoll vermerkt wurden, die nicht zutage kommen und auch in der heutigen Zeit, in der wir leben, wo wir viel mehr wieder mit Rechtsextremismus konfrontiert werden, ist es, glaube ich, gut, solche Leute oder solche Vorträge an Schulen zu haben und sich anzuhören und diese Leute auch zu sehen und wirklich zu erfahren, wie es denen damals ergangen ist.
Ja, es war echt traurig. Ich habe zwischendurch angefangen zu weinen und dann musste ich selber fast anfangen zu weinen.
Es war schon sehr bewegend, was er alles erlebt hat. Wie er das uns geschildert hat, das fand ich sehr interessant und ich fand, es war ein tolles Gespräch.
Er hat das alles sehr emotional erzählt und es hat mich ein bisschen mitgenommen und es wurden auch ziemlich gute Fragen gestellt.
Ja, also es war einfach mal was anderes, ja. Also was man jetzt so in den Geschichtsbüchern liest oder so, da kommen halt keine Emotionen irgendwo rüber. Das sind einfach Fakten und die nimmt man halt so wahr. Aber bei dem Zeitzeugengespräch war echt mal was Besonderes, weil langsam gibt es ja irgendwann auch keine Zeitzeugen mehr. Deswegen muss man jetzt gerade jetzt in dieser Zeit irgendwie sowas nochmal machen und ja, war einfach klasse, also das auch mal zu hören.
Ich glaube, dass jeder, der da jetzt dabei war, eine ganz neue Sicht darauf hat, wie das damals war.
Schön mal zu hören, wie das dann wirklich erlebt wurde, nicht so aus Geschichtsbüchern und so.
Hab einiges neu dazugelernt.
Ich fand es gerade wichtig, dass man die Perspektive eines Häftlinges wirklich auch hatte, weil wenn das in den Büchern steht, finde ich, kann man das nicht wirklich nachvollziehen.
Ich glaube, man kann das nicht nachempfinden, aber man hat auf jeden Fall einen Eindruck davon bekommen, wie schlimm es doch gewesen sein muss.
Nicht so aus Geschichtsbüchern. Neben mir sitzt jetzt Frau Susanne Reichert, sie ist Lehrerin am Königin-Luise-Gymnasium und die Leiterin des Erinnerungsorts, Dr. Annegret Schüle. Schönen guten Tag, Frau Schüle und Frau Reichert. Frau Reichert, das, was jetzt in der Woche passiert ist, ist nicht selbstverständlich, diese Arbeit mit Schülerinnen und Schülern, oder?
Nein, das ist nicht selbstverständlich. Wir haben dieses Angebot bekommen, dieses Projekt zu gestalten. Und wir als Fachschaft Geschichte haben eigentlich sofort erkannt, dass das eine wunderbare Chance ist für die Schüler, nochmal die Gelegenheit zu bekommen, selbstständig und authentisch hier im Ort was zu schaffen und was zu erleben. Und ich kannte Frau Dr. Schüle schon einige Jahre. Wir hatten schon, als die Ausstellung im Stadtmuseum gewesen ist, den ersten Kontakt und haben eigentlich über die vielen Jahre hinweg jetzt auch immer Kontakt gehalten. Und ich muss dazu sagen, habe jetzt zum ersten Mal die kompletten Beiträge gehört und ich bin ganz beeindruckt und begeistert, was unsere Schüler da zusammen hergestellt haben. Und ich möchte auch nochmal betonen, dass das die Schüler wirklich allein gemacht haben, meine Kollegin und ich. Wir konnten leider nicht an dem Projekt vollständig teilnehmen. Die Schüler waren sehr, sehr selbstständig und haben alles in Eigenverantwortung getan. Und wir sind beide sehr beeindruckt und ich muss sagen, großes Kompliment.
Frau Reichert, das ist ja nun trotzdem nicht selbstverständlich. Sie hätten das ja nicht machen müssen. Es ist ja mehr Stress, mehr Arbeit und auch nicht selbstverständlich, dass eine Lehrerin das macht. Wo liegt Ihre ganz persönliche Motivation, das zu tun?
Ja, also ich denke, dass das für Schüler eine individualisierte Form von Lernen ist, wie es ja eigentlich der neue Lehrplan in Thüringen anstrebt. Und für mich ist das, das ist die Form eigentlich, wie Schüler wirklich was für ihr Leben mitnehmen und wie Selbstkompetenz und Sozialkompetenz entwickelt werden. Vielleicht mehr als der eine oder andere jetzt im Fachunterricht möglicherweise an dem Tag mitgenommen hätte. Das soll nicht heißen, Unterricht ist natürlich sehr wichtig, aber es ist ja ein freiwilliges Projekt gewesen. Die Schüler haben sich dafür freiwillig gemeldet. Sie bekommen da keinerlei irgendwelche Privilegien oder sie müssen alles nacharbeiten, was sie diese Woche also versäumt haben im Fachunterricht. Und das war also für uns wirklich, also die Schüler haben, glaube ich, erkannt, dass das für sie auch eine Möglichkeit ist, mal aus der Schule herauszukommen und auf eine andere Art und Weise zu lernen.
Frau Schüle, klingt wie eine Bestätigung des Konzepts, was Sie sich ausgedacht haben, nämlich kein Museum, keine Gedenkstätte zu machen, sondern ein Erinnerungsort. Warum ist das hier kein Museum und keine Gedenkstätte?
Ja, es ist keine Gedenkstätte, wir sagen der Erinnerungsort, weil wir hier an die Täter erinnern. Und wir, anders als in Buchenwald, wo sozusagen das Gedenken in der Opfer im Zentrum steht, diese Mittäterschaft zeigen wollen. Wir sind kein Museum, weil wir hier keine Sammlung haben, die wir zeigen können. Wir haben hier einen historischen Ort, wir haben ein historisches Geschehen. Ansonsten ist hier sozusagen das Fabrikgebäude ein ganz normales, wie es viele gab. Und was mich jetzt in diesem Projekt wieder bestätigt, dass es so wirklich gelingt, diese Erinnerung lebendig zu machen, dass ein Konzept aufgeht der Begegnung zwischen Alt und Jung, zwischen denen, die das erfahren haben und denen, die das wissen wollen und die das wissen müssen, dass historische Aufklärung mit einem selbstständigen Urteil am Ende, wie jetzt bei den Schülern, möglich ist, dass es auch Freude machen kann, dass es uns darin stärkt, sozusagen über unsere eigene Menschlichkeit nachzudenken und dass wir immer wieder engagierte Mitstreiter finden, wie jetzt Frau Reichert, wie Radio Frei, wie die Landeszentrale für politische Bildung, die das mitgefördert hat, dieses Projekt. Also dass es ganz viele gibt in der Gesellschaft, die sozusagen diese Chance, die wir hier am Erinnerungsort bieten können, mit unserem kleinen Team aufgreifen wollen.
Das heißt, Sie machen weiter in der Richtung, Sie sagen, Erinnerungsarbeit heißt gerade mit Jugendlichen zu arbeiten, mit 14-Jährigen, die doch am Ende, wie ich festgestellt habe, schon kompetent sind und die sich mit dem Thema tatsächlich auch beschäftigen können. Da gibt es keine Grenze nach unten, oder?
Ja, wir sagen schon ab 9. Klasse aufwärts, weil wir einfach den historischen Kontext, der im Geschichtsunterricht vermittelt wird, voraussetzen müssen, dass man weiß, was ein KZ war, was der Nationalsozialismus war, was die SS war, dass man das einordnen kann. Aber wir sind ja ein Lernort und dass es gelingt, sozusagen so eine innovative Form, dass die Jugendlichen selber sich mit den Quellen beschäftigen, wie in den Beiträgen üblich wurde, dass sie sich mit den Zeitzeugen treffen können und sie selber befragen können, das wollten wir immer so und das zeigt ja dieses Projekt, wie gut das geht.
Die Angebote laufen weiter. Ich kann mich also, wenn ich als Lehrerin, als Lehrer das höre, wenn ich jetzt auch das außerhalb höre, diese Radiosendung, wie es ja geplant ist, kann ich mich an Sie wenden und kann individuell was ausmachen für Angebote, für Führungen, für Projektideen. Sind Sie offen?
Ja, wir haben also unterschiedliche Angebote, die reichen von der 2-Stunden-Führung über ein Halbtagesprojekt, Tagesprojekt bis zum Mehrtagesprojekt. Und gerade dieses Radioprojekt, das erste jetzt da ist mit Radio Frei, das machen wir gerne weiter. Und wenn Sie also zu uns kommen wollen und ein bisschen Zeit mitbringen und Engagement, dann können Sie gerne mit uns und Radio Frei ein solches Projekt machen oder auch andere.
Frau Reichert, würden Sie es nochmal machen? Also Sie haben das jetzt gesehen, das ist natürlich auch Arbeit. Die Schülerinnen und Schüler müssen es also nacharbeiten, das wusste ich übrigens auch nicht. Also dafür nochmal Respekt. Geht sowas weiter an Ihrer Schule? Ist diese Form der Wissensvermittlung für Sie ein Weg?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben außerdem noch so eine Tradition, dass wir mit unseren 12. Klassen ein dreitägiges Projekt im Buchenwald jedes Jahr die letzten 10 Jahre eigentlich durchgeführt haben. Und auch das haben die Schüler jedes Jahr freiwillig angenommen. Das ist ja auch nicht so leicht, sich da 3 Tage aus dem Unterricht raus und dort teilzunehmen. Und wir hoffen auch, dass wir hier vielleicht so eine Art Tradition anstoßen. Weil also meine Erfahrung ist immer, wenn man solche Projekte weiterführt, dass es dann leichter wird, auch bei Kollegen Verständnis dafür zu erreichen und dass Kollegen dann, wenn es eine Tradition ist, die schon über viele Jahre hinweg geht und wo die Kollegen auch sehen, dass die Schüler da irgendwie mitwachsen und auch irgendwie dabei wiederkommen und eigentlich in ihrer Persönlichkeit gestärkt sind, dann ist es für mich also eigentlich sogar erstrebenswert, solche Sachen weiterzuführen.
Ich höre da raus, dass es auch Kolleginnen und Kollegen gibt, die skeptisch sind, für die das so nicht unbedingt selbstverständlich ist.
Naja, natürlich hat jeder Fachlehrer immer sein Fach im Vordergrund und das Abitur muss ja in vielen Fächern abgelegt werden und das muss natürlich auch geschafft werden, das ist klar. Insofern verstehe ich natürlich auch Bedenken von Kollegen, die halt sagen, Fachunterricht ist wichtig. Das möchte ich auch nochmal betonen, natürlich. Andererseits denke ich halt auch, dass so die Selbstkompetenz von Menschen kann man eben nur durch eigenes Tun wirklich entwickeln. Und das lässt sich halt in solchen Projekten am ehesten fördern.
Dann wünsche ich Ihnen viel Kraft, dass Sie das weitermachen, den Mut haben, das auch durchzuziehen und immer wieder Schülerinnen und Schüler finden, die mitmachen, denn das ist ja alles freiwillig, da gibt es keinen Zwang dahinter. Und Frau Schüler, ich wünsche Ihnen auch alles Gute für die weitere Arbeit. Wie kann ich denn mit Ihnen am besten Kontakt aufnehmen, wenn ich jetzt sage, ich will so ein Projekt machen? Über die Seite topfundsöhne.de ist das das Beste.
Genau, www.topfundsöhne.de, alles zusammengeschrieben in einem Wort mit OE natürlich.
Und dann nach Frau Annegret Schüler und nach Rebecca fragen und dann geht eine Kooperation. Vielen Dank. In vielen deutschen Städten gibt es sogenannte Stolpersteine. Da werden Gedenksteine in das Pflaster eingelassen, die an die Deportation von jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern erinnert. In Erfurt haben wir uns für sogenannte Denknadeln entschieden. Am 9. November 2009 wurden die ersten 4 Denknadeln installiert. Im November 2010 und 2011 folgten jeweils eine weitere. Die Kunstwerke weisen auf Einzelschicksale an den Lebens- und Wirkungsstätten Erfurter Juden hin und sie kennzeichnen Orte, die exemplarisch für die Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung von Juden durch ihre Erfurter Mitbürger stehen. Am 27.01.2012 wurde die 7. Denknadel in Erfurt gesetzt. Ein weiteres Mahnmal für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus und jene 7. Denknadel wurde in der Johannesstraße 89/99 vom Arbeitskreis Erfurter Gedenken 33 bis 45 errichtet. Sie steht als direktes Sinnbild für die menschenverachtende Versteppung und Ermordung der jüdischen Erfurter Familie Kohn zwischen 43 und 45. Auch anderer deportierter Juden aus dem sogenannten Ghettohaus in der Johannesstraße wird somit gedacht. Bei der Einweihung der Denknadel traf Anja Kratschi auf den damals 13-jährigen Albrecht Kohn, der seine Eindrücke folgendermaßen schildert.
Wenn Sie zum Beispiel hier über die Brücke sehen, ungefähr 100 Meter weiter nach rechts. Hier hielt der Bus, der uns vom KZ Theresienstadt hier zunächst nach Erfurt geführt hat. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich ausgestiegen bin, habe ich zunächst erst mal geguckt, ob Uniformierte in irgendeiner Ecke gestanden haben, die mir irgendwie gefährlich wären konnten. Das war damals so die Gedanken eines 13-Jährigen, der nichts anderes kennengelernt hat als den Faschismus, als den Narzissmus. Ne? Und wenn ich heute zurückblicke, also jetzt an die Einweihung denke, dann muss ich doch feststellen, dass ich zwischenzeitlich doch ein anderes Deutschland und ein anderes Erfurt entwickelt hat. Und auf dieses Erfurt bin ich auch stolz, denn was hier an Neues geschaffen wurde und auch die Einstellung der Erfurter, die sich ja zum größten Teil gewandelt hat, können die Erfurter stolz sein. Und diesen Stolz möchte ich natürlich bis zu einem gewissen Grad mittragen.
Das war Alfred Kohn, der bei der Einweihung der Gedenknadel mit dabei war, und auch Anna war mit dabei. War das beeindruckend an dem Tag, das mitzuerleben?
Ja, das war sehr schön. Und es war natürlich auch traurig, weil jeder, der diese Geschichte im Nazi-Deutschland miterlebt hat, hatte seine ganz eigene traurige Geschichte. Und so hat auch der Alfred seine ganze Familie verloren. Und es war sehr schön, ihn dann zu hören. Und auch Erfurt war beteiligt. Das ist immer nochmal eine ganz andere Sache, dass man das so hört, dass auch Erfurt in dieser Sache mit beteiligt war. Und es gibt einfach nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf die Geschichte der eigenen Stadt.
Und das ist ja auch was Besonderes mit den Nadeln. Also in anderen deutschen Städten gibt es ja die Steine, die ins Pflaster gelassen werden. Und bei uns sind jetzt diese Nadeln, das ist ja auch ein bisschen umstritten. Die einen sagen, das kennt man doch gar nicht, was das ist. Das ist ja irgendwie eine Eistüte. Auf der anderen Seite muss man hingucken. Ne? Das ist so, macht aufmerksam. Glaubst du, dass das funktioniert mit diesen Denknadeln?
Ja, also eben weil man denkt, das sieht komisch aus, was ist das, geht man hin und schaut sich das an. Und das sind ja diese orangen Kugeln da drauf. Und also doch, das sieht schon aufmerksamkeitserregend aus. Ja.
Nochmal für die, die es noch nicht gesehen haben, es also sieht aus wie so eine Eistüte, oben orange. Und dann ist natürlich die Geschichte der Familie eingelassen. Also muss, wenn man näher rangeht, erfährt man, worum es geht.
Ja, es sind die ganzen Namen eingelassen, wann sie geboren wurden und wann und wo gestorben. Und man kann sich ja auch immer noch mal genauer darüber informieren. Doch, es ist schon gut mit diesen Nadeln.
Also du findest es gut, es sollte auch weitergehen und es geht natürlich auch weiter. Es werden noch weitere Nadeln gesetzt, weil es gibt ja noch viele Orte, wo jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger deportiert worden sind. Wie war für dich die Woche und das Radio machen? War das okay oder sagst du, oh nee, das mache ich nie wieder?
Oh doch, ich würde das gern mal wieder machen. Das hat total viel Spaß gemacht. Ach, die Leute waren total nett. Wir hatten auch Pause zwischendurch, also es war nicht so anstrengend. Aber wir konnten schneiden, wir konnten Interviews machen, man hat die Technik kennengelernt, es war einfach was total Neues.
Und du hattest keine Angst vor der Technik, also jetzt mit Computeraufnahmegerät, Mikrofon sprechen, also ich hätte mir in deinem Alter in die Hosen gemacht, wenn ich ja am Mikrofon vor so vielen Leuten hätte sprechen müssen, du bist ja ganz cool.
Ja, doch, ich hatte schon Angst vorher, auch vor allem mit dem Schneiden, aber es hat ganz gut geklappt.
Hat gut geklappt. Also werden wir dich demnächst wieder mal hören und im Radio. Dankeschön, Anna, dass du da bist. Wir hören natürlich auch noch weitere Beiträge. Und jetzt eine kurze Musik. jetzt zum Abschluss unserer Sendung nochmal ein Gespräch. Paula Gorka, sie ist Schülerin und hat auch mitgemacht beim Projekt, und Rebecca Schubert, die pädagogische Mitarbeiterin vom Erinnerungsort. Rebecca, Arbeit und Verantwortung ist ein Thema. Was meint das, Arbeit und Verantwortung? Geht es da auch um das, was wir und was die Gesellschaft heute macht?
Ja, genau. Arbeit und Verantwortung sind die Fragen, die uns auch heute beschäftigen. Und ausgehend von dem Beispiel Topf und Söhne kann man eben genau nachweisen, dass die einzelnen Ingenieure, die Firmeninhaber, dass die Handlungsspielräume hatten, dass die, was auch in den Beiträgen von den Schülerinnen angesprochen wurde, die hätten die Geschäfte mit der SS nicht eingehen müssen. Und dass es Motive waren, die heute noch nachvollziehbar sind, ganz alltägliche Motive, Ehrgeiz im Beruf, materielle Anerkennung. Und darauf aufbauend wollen wir den Fragen nachgehen, ja, was, wo gibt es denn heute Grenzen, dass beim Verfolgen von solchen Zielen ethische Grenzen eben nicht überschritten werden? Und wie kann der Einzelne dafür sensibilisiert werden, seine eigene Verantwortung für seine Handlungen zu erkennen und auch wahrzunehmen?
Man könnte mal sagen, in der heutigen Zeit, im Rechtsstaat, in der Demokratie ist doch das alles nicht möglich. Da muss ich doch diese Entscheidung gar nicht treffen. Wir leben doch in einer anderen Zeit.
Natürlich leben wir in einer anderen Zeit. Wir leben in der Demokratie und nicht in der Diktatur, das stimmt. Aber es gibt ja auch heute Beispiele, die belegen, dass ethische Grenzen überschritten werden. Und in den Diskussionen mit den Schülerinnen steht am Ende immer wieder die Aussage, ja, es ist der Einzelne, es liegt an dem Einzelnen, seine, die Entscheidung zu fällen und die Handlung zu unterlassen oder sie einzugehen.
Ist das die Idee an diesem Ort, da nochmal darauf aufmerksam zu machen, sagen, es sind die ganz normalen Menschen, das war eine ganz normale Firma, das waren keine Monster, sondern das waren Menschen, die unter uns waren oder sind?
Das ist das Spezifische dieses Ortes. Wie das vorhin auch schon angeklungen ist, wir sind keine KZ-Gedenkstätte, sondern wir sind ein Erinnerungsort, und hier wird die Mittäterschaft des Einzelnen in seinem beruflichen Alltag in dieser normalen Erfurter Firma thematisiert.
Das ist es. Paula, du hast die Woche auch mitgemacht. War das für dich emotional? Hast du irgendwie einen Bezug zur heutigen Zeit gestellt oder sagst, nee, das ist Geschichtsunterricht, sowas kann heute nicht mehr passieren, damit sollte man sich beschäftigen, aber unsere Demokratie ist wehrhaft und sicher?
Also mich hat das teilweise sehr mitgenommen. Also ich habe mich sehr aufgeregt über Kurt Prüfer, wie er das machen konnte. Und ich finde nicht, dass es Geschichtsunterricht ist, weil wir jetzt in letzter Zeit auch die Dönermorde, wie sie genannt wurden, gesehen haben. Und da sind auch genügend Menschen aus sinnlosen Gründen gestorben. Und ich bin der Meinung, dass man das, was passiert ist, auf gar keinen Fall vergessen darf, weil sonst das Gleiche wieder passieren kann.
Also du denkst, es ist wichtig, darüber zu reden, damit wir heute von lernen. Und du würdest das auch deinen Freundinnen und Freunden weitererzählen, was du gemacht hast?
Ich habe es schon gemacht. Also ich hatte ein sehr langes Gespräch mit meiner besten Freundin darüber. Die hat sich dafür auch sehr interessiert. Und ja, also sie fand das auch nicht so toll. Und sie interessiert sich auch dafür und wird, hat sie mir schon gesagt, auch noch hierher kommen und sich es angucken.
Das heißt, du würdest weiter Werbung machen für diesen Ort und auch, dass man diese Art von Unterricht und solche Projekte weitermacht?
Also auf jeden Fall. Also ich bin der Meinung, dass, ich habe eine sehr gute Geschichtslehrerin, aber ich denke, sie hätte mir das so nicht rüberbringen können, also wie ich es hier erfahren habe, durch auch Naftali Fürst. Also er hat das ganz toll geäußert. Und ja, es war sehr interessant die ganze Woche. Und ich bin der Meinung, dass man das nicht vergessen darf.
Das ist eigentlich das ideale Schlusswort, obwohl ich das letzte Wort natürlich jemandem anders geben würde, nämlich einem Zeitzeugen, aber nicht ohne nochmal auf die Angebote des Erinnerungsorts hinzuweisen. Unter topfundsöhne.de kann man Kontakt aufnehmen, wir haben es schon gesagt, mit Frau Schüle und natürlich auch mit Rebecca Schubert. Über die Seite geht Kontakt, und wer ein Angebot haben möchte, wer in dieser Richtung arbeiten möchte, kann mit dir Kontakt aufnehmen.
Genau, auf der Internetseite www.topfundsöhne.de, zusammengeschrieben mit OE. Unter der Rubrik Lernort ist unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse, sodass jeder Interessierte gern mit uns Kontakt aufnehmen kann.
Das war die Sendung Lebendige Erinnerungen in Kooperation mit dem Erinnerungsort Topf und Söhne, dem Königin-Luise-Gymnasium und Radio Frei. Ich bedanke mich fürs Zuhören und überlasse das letzte Wort dem Zeitzeugen Gerd Schramm.
Die Faschisten haben es fertiggebracht durch ihre Kriege und durch durch ihre Politik 50 Millionen Menschen umzubringen. Und das dürfte doch wohl genug sein. Und wenn heute wieder bei uns in der Bundesrepublik Deutschland in einen Rechtsstaat solche Banditen hingehen und andere Menschen ermorden, wie die Zwickauer Bande da, die sie ausgehoben haben, muss die gesamte Menschheit hier in unserer Republik sich dagegen aufstehen und sagen, Schluss aus, bis hierher und nicht weiter. Was die Politik dagegen tut oder getan hat, ich weiß es nicht. Die haben gepennt, auf dem rechten Auge waren sie blind, auf dem rechten Ohr haben sie schwer gehört. Die haben sogar den Banditen noch Geld, unsere Geheimdienste haben noch den Geld bezahlt, damit die reisen konnten. Ich verstehe es nicht, aber wenn ihr es versteht, gut, versucht es zu verstehen, ich verstehe es nicht. So, das war's.
Radio frei.
Einen bewegenden Moment nach der Aufzeichnung der Sendung am Erinnerungsort Topf und Söhne, die ihr eben gehört habt, möchte ich euch nicht vorenthalten, denn die beiden Zeitzeugen Eva Puschtei und Naftali Fürst waren anwesend und die Schülerinnen und Schüler, die die Sendung produziert haben, fragten die beiden, wie sie denn die Sendung fanden und wie ihr Eindruck war. Und ihre Reaktion hören wir jetzt.
Ich glaube, dass es ist eine gute Sendung und sehr wichtige Sendung. Und die Leute, was das werden hören, sie werden das gut in ihre Meinung und ihre Kopf, meine deutsche Sprache ist nicht so gut, dass sie werden das nicht vergessen. Und es ist, ich glaube, nicht zu lang und gut geschnitten. Und ich bin froh, dass ich habe das von ersten Moment gehört und ich habe Sie getroffen noch einmal. Ich danke Ihnen sehr.
Und ob man schon den Wunsch hat, ewig zu leben, geht das leider nicht. Aber ernst über die Sache zu sprechen, haben wir ehemalige Häftlinge immer das Gefühl, dass die sehr wichtigsten Dinge, die wir überlebt haben, irgendwo doch für die Ewigkeit behalten sein müssen. Und ich sage immer, dass ob schon man über unsere Geschichten, die wir erzählen, keine wissenschaftlichen Sachen schreiben kann. Also man braucht die Wissenschaftler, um exakt zu wissen, was geschehen ist. Meine ich doch, dass unsere Worte noch immer sehr wichtig sind. Und Ich finde es wunderbar, dass das, was wir da beide gesagt haben und noch alle, die noch imstande sind, von den ehemaligen Häftlingen von diesen Zeiten zu erzählen, erhalten wird. Und ich bin den Schulkindern da wirklich sehr dankbar, dass sie sich damit so beschäftigen. Und ich wäre sehr, sehr glücklich, wenn ich dieselbe Erfahrung in Ungarn hätte. Aber ich bin ein Optimist. Und ich denke daran, dass, ich weiß nicht in wie vielen Jahren, aber es muss auch in Ungarn und überall in Europa und überall in der Welt behalten werden, wie das war. Und ich sehe da eine Sicherheit darin, was da die Kinder gemacht haben.